things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface. We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. It is reporting that we are seeing G's on the order of 11 to 12 Earth G's. Mega Russell 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. The parachute is deployed. We are decelerating. CHLSEP has separated. We've found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Standing by for batch shell separation. We are in powered flight. We're at an altitude of 1 kilometer descending. Standing by for Sky Crane. Sky Crane has started.
Single to us, you remain strong.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Thumbnails.
Comport Nummer 332, MS Landung oder MSL Landung, wie auch immer. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 232. Nein, doch, 232. Comport, den ich am heutigen, ja jetzt wird es gerade nieselig, Freitag, dem 10. August 2012 aufgenommen habe. Was haben wir?
Ja. It is 10, 46.
Jawohl, weil es jetzt nämlich gerade nieselig wird. Weil die Wettervorhersage das nämlich schon vorhergesagt hat. Ping-Ping-Schuhe. Das hat die Wettervorhersage nicht vorher gesagt. Das Intro nebenbei ist das offizielle JPL-Video zur Curiosity-Landung gewesen. Inklusive Soundeffekten. Im Original waren das ja 7 Minutes of Terror und die haben dann auch 7 Minuten gedauert und nicht 2 Minuten. Und ohne Soundeffekte, wobei bei den Soundeffekten da im Video halt zu sehen ist, wie sie sich vorgestellt haben, was denn da gerade abgeht. Aber ja. So, und was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist nicht nur ein landender Mars-Rover, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech inklusive Space-Meldungen und einem Augen-Update, was nicht so erbaulich ist. Und was ihr hier jetzt hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich zwei Organmeldungen verstecken, eine größere Terrorecke mit jeder Menge Meldungen, und zwei Atommeldungen und mehr. 14 Grad, partly sunnige. Naja, geht so. 40. 14 Grad, partly sunnige, cool greetings. So, die 14 Grad, die windchillen wie 15, Comfort Level wie 14 und der Wind macht irgendwas 6 km/h aus dem North und das andere habe ich schon wieder vergessen. Mist. 6 bis 11 km/h aus, steht das ja eigentlich auch irgendwo. Wie wischt. Steht da. Ja. So. Da bin ich überraschenderweise doch nochmal wieder mit Organen. Weil der Organ Handel, Dings, in Göttingen, den gab es auch in Regensburg, weil der im Organspendeskandal von Regensburg beschuldigte Oberarzt nämlich wahrscheinlich kein Einzeltäter gewesen wäre. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, nahm die Zahl der Lebertransplantationen an der dortigen Uniklinik auch nach dem Weggang des Mediziners 2008 zu, und zwar binnen Jahresfrist, um mehr als 40% auf 69 Fälle. Eine solche Steigerung gilt dem Blatt zufolge als ungewöhnlich, da selbst in den größten Transplantationszentren in Deutschland nur rund 100 Lebern pro Jahr verpflanzt werden. Oder anders ausgedrückt, hoch. Also nicht nur, dass es da einen Mediziner gibt, der in Göttingen Organe an der offiziellen Liste vorbeigeschleust hat, indem er Patienten kranker diagnostiziert hat, als sie eigentlich waren. Der war vorher auch in Regensburg. Und hat da auch Mist gebaut, aber auch nachdem er weg war, sehen die Zahlen da immer noch ein bisschen eigenartig aus. Das ist jetzt noch kein Nachweis, dass da wirklich Mist gebaut wurde, aber das ist zumindest ein Indiz. So, dann gab es auch die Interngabe, weil zahlreiche Spenderorgane in Deutschland an der offiziellen Warteliste vorbei vergeben werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird jedes vierte Herz, jede dritte Leber und jede zweite Bauchspeicheldrüse direkt von den Kliniken an selbst ausgesuchte Patienten verteilt. Weil der Witz ist der, das ist nicht verboten, sondern das ist ein offiziell erlaubtes Verfahren. Das geht nämlich so, dass erst das jeweilige Organ den Top so und so auf der Liste angeboten wird. Und wenn die das nicht nehmen, dann kann man es intern vergeben. So, der Witz mit den Top so und so auf der Liste ist, dass das meistens Patienten sind, die ganz besonders scharfe Anforderungen haben. Wenn die mit einem Organ nichts anfangen können, heißt nicht, dass jemand weiter hinten auf der Liste nicht wunderschön mit dem Organ was anfangen könnte. Oder dass das Organ was Schlechtes wäre oder sonst irgendwie. Von daher, stellt sich raus, die Regelungen sind so, wie sie jetzt sind, verbesserungsbedürftig. Tja. So, keine Ahnung, wie das jetzt verbessert wird. So, das erste Geblubber, was wir da haben, ist, es soll ein Vier-Augen-Prinzip geben. Ich frage mich, wer will denn eigentlich vier Augen transplantiert bekommen? Aber egal, ne? Also so irgendwie jeder Patient, der irgendwo auf einer Liste auftauchen soll, der soll von zwei Ärzten beäugt werden. Ja, also ich könnte nur ein Ein-Augen-Prinzip liefern. Aber ja, so, und das ist jedenfalls irgendwie jetzt aufgefallen. Das ist jetzt nichts Neues, diese Regelung. Die ist schon länger in Betrieb. Jetzt ist dann das erste Mal jemandem aufgefallen, so hoch, da werden ja Organe an der Liste vorbei verteilt. Und wenn man sich das mal aus der Nähe anguckt, stellt man fest, dass die Begründung dafür ursprünglich mal war, naja, also wenn das die Top, was waren es, drei oder so, auf der Liste nicht haben wollen, dann ist irgendwas mit dem Organ. Dann können wir es ja auch an irgendwen vergeben. So, weil dann ist ja ein minderwertiges Organ, das dann besser schnell irgendwie abkriegt. Ein Müllorgan. Stellt sich nur raus, die Top so und so auf der Liste sind halt die mit den besonders harten Anforderungen, die eben sehr locker ein Organ nicht nehmen, weil die eben irgendwelche ganz besonderen Anforderungen haben. Aber hey. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Letzten Freitag gab es dann eine SV-Längerung, weil nämlich in Regensburg, 15 Jahre nach dem Sexualmord an einer Joggerin im bayerischen Kelheim, für den verurteilten Täter nachträgliche Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist. Von dem Mann gehe noch immer eine Gefahr für die Allgemeinheit aus, urteilte das Landgericht Regensbieb. Der Mann hatte 97 eine Joggerin erwürgt und sich an ihr vergangen. Nach Verbüßung der Jugendhöchststrafe von 10 Jahren hatte das Gericht schon einmal die nachträgliche Sicherungsverwahrung verhängt. Das Bundesverfassungsgericht hatte das für verfassungswidrig erklärt. Der Fall musste neu verhandelt werden. Hat irgendwie zwei Ecken Geschmäckler. Auf der einen Seite, ja, da ist ein Kerl, der sagt, sagen Gutachten, der wäre gefährlich. So, nur ist der aber seine Strafe schon abgesessen. Es gibt EGMR-Urteile, die sagen, Sicherungsverwahrung ist Strafe. Und anders ausgedrückt, er ist nachträglich für Strafe, die er bereits abgesessen hat, nochmal verurteilt worden. Also, by the way, Motorflugzeug. Wo auch immer es ist. Also das ist eine nachträgliche Strafverlängerung. Was eigentlich mit den Menschenrechten so nicht kompatibel ist und eigentlich keine Ahnung, wie gefährlich der wirklich ist. Ja, also es gibt halt Gutachten, die sagen, der ist ganz doll böse gefährlich. Wenn man den rauslässt, dann vergeht er sich gleich wieder an irgendwem. Da will man den natürlich nicht frei draußen rumlaufen sehen. Da haben wir jetzt das Dilemma mit der pseudosicheren Verwahrung, die da nämlich mit den Menschenrechten nicht kompatibel ist. wo es jetzt genügend EGMR-Urteile gab, dass man dann auch mal zur Kenntnis genommen haben kann, dass das so ein Problem ist. Ja, also das nächste Mal, dass Deutschland mit irgendwen auf irgendwen zeigt mit den Fingern und sagt, hier, haltet euch aber nicht an die Menschenrechte. Ja, hier wieder so ein Fall. Nein, ich habe keine Ahnung, wie man mit dem umgehen wollen würde. Schlimmstenfalls rauslassen und voll überwacht irgendwo bewachen, wo er nichts tun kann. So, dann ist die Frage, ist das angemessen? Was definitiv EGMR geurteilt hat, Sicherungsverwahrung, ist ein Bruch der Menschenrechte. Vor allem die nachträglich verlängerte unbegrenzte. Aber so, Terrorecke. Habe ich als erstes mal den Geheimdienst reingeklebt. Als wir da den Kontrollestag hätten, weil Vertreter von Koalition und Opposition noch in dieser Wahlperiode die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsgeheimdienstes ausbauen wollen. Ausbauen wie, ich habe ein Auto und ich baue den Motor aus, nehme ihn also raus, hinterher ist keiner mehr drinne. Oder ausbauen wie, jetzt ist er klein, hinterher ist er größer. Damit sollen Konsequenzen aus der Affäre um Ermittlungspannen bei den Neonazi-Morden gezogen werden. Der innenpolitische Sprecher der FDP im Bimbistag, Wolf, sagte den Zeitungen der WAZ Mediengruppe, seine Partei werde nach der Sommerpause konkrete Vorschläge für Bund und Länder präsentieren. In Frage kämen sowohl eine personelle Verstärkung als auch neue Instrumente. Der CSU-Innenblubberer Zensul plädierte für eine verstärkte Kontrolle. Wie wär's damit? Die Geheimdienste legen alles, was sie tun, völlig öffentlich, weil wer nichts zu verbergen hat? Na, das ist doch irgendwie immer die Linie, die die Zensurforderer wie eben Herr Zensul regelmäßig von sich geben. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Was also haben sie zu verbergen? Ja. Der SPD-Abgeordnete Hartmann erklärte... Ja, das ist nur ein Auto. Klingt nach so viel mehr. Dann fährt es an mir vorbei und klingt nicht mehr nach mehr. Der SPD-Abgeordnete Hartmann erklärte, in der Praxis erführen die Parlamentarier zwar, wenn etwas schiefgelaufen sei, ja im Regelfall aus der Presse. Für die strukturelle Kontrolle gäbe es aber nicht genügend Personal. Noch ein Grund, warum man die Landesgeheimdienste nochmal sehr intensiv debattieren sollte. Weil wenn in einem Bundesland wie Bremen, was ja nun nicht ob seiner Größe berühmt ist, da die vielleicht Handvoll Parlamentarier, die die Kontrolle übernehmen sollen, davon schlicht überfordert sind, dann ist das nicht überraschend. Da könnte man dadurch abhelfen, dass man dann die Geheimdienste zusammenlegt und die Kontrolle ebenfalls. So, ne? Höchstenfalls eben auf eine Bundeskontrolle. Ich meine, dann sitzen da so Pfeifen wie Uhl und kontrollieren dann Geheimdienste. Pfeifen wie Uhl, die im Zweifelsfall einen Verfassungsbruch noch nicht mal bemerken, wenn er in die Nase bricht. Aber hey. So, dann gab es den Brüllzug, weil Bundesterrorminister Hans-Peter Friedrich derzeit keinen Umzug des Bundesamtes für Verfassungsgeheimdienst nach Berlin plane, sagte er dem Spiegel. Stattdessen will Friedrich bei einem Sondertreffen der Innenminister von Bund und Ländern auf mehr Kompetenzen für das Bundesamt drängen. Weil, müsst ihr wissen, das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst hat ja in der Vergangenheit großartig bewiesen, wie großartig sie sind. Die haben ja die 10 Morde der NSU-Nazis sofort, noch während die Täter tätig waren, entdeckt, der Polizei gemeldet, die wurden sofort verhaftet. Nicht? Moment, was soll eigentlich mehr Kompetenz denn bei denen? Die haben gerade bewiesen, dass sie inkompetent sind. Ich gebe doch den Dümmsten der Dümmen nicht noch mehr Aufgaben. Weil, hallo, sie haben, sind mit den bisherigen Aufgaben schon gescheitert. Entweder das, oder sie sind dazu angehalten worden, bei Nazis nicht hinzusehen, was dann noch ein guter Grund wäre, ihnen keine Kompetenzen zu geben. Na, also so oder so, eine total dämliche Idee. Und vor allen Dingen, wie soll das eine Kontrolle verbessern, wenn die noch mehr dürfen? Wenn die noch mehr dürfen, dann muss die Kontrolle auch noch mehr dürfen. Ist ja wohl alternativlos, um da mal dieses geflügelte Wort in den Mund zu nehmen. Denkbar wäre etwa eine ähnliche Regelung wie beim Bundeskriminellen Amt, wonach das Bundesamt in besonderen Situationen Fälle an sich ziehen kann. Oder das zentrale Führen von V-Leuten. Da haben sie ja sehr großartig bewiesen, wie großartige Arbeit sie leisten. Sie hatten genügend Nazis in der Nähe der NSU und die wollen alle nichts gemerkt haben. Also allerspätestens da dürfte dann eigentlich auch der Presse mal auffallen, dass der Herr Friedrich sich da sehr weit aus dem Fenster hängt, bei Dingen, wo genau dieser Geheimdienst bereits bewiesen hat, dass er nichts schafft. Aber hey. war am Samstag. Dann am Mittwoch habe ich mir hier den Transparchef reingeklebt, weil der neue Präsidödel des Bundesamtes für Verfassungsgeheimdienst, Hans-Georg Maaßen, das dumme Arschloch, die heftig kritisierte Behörde transparenter machen will. Indem er nämlich Glastüren im Haus einbaut. Dummerweise kann man von außen da nicht reingucken, aber hey, das ist doch egal. Der Wochenzeitung Die Zeit sagte Maaßen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Arbeit des Verfassungsschutzes sei massiv gestört. Ja, woran lag das wohl liegen? Hint an der Tatsache, dass ihr jahrelang nicht mitbekommen haben wollt, dass Nazis mordend durch die Lande gezogen sind. Wäre das eine Möglichkeit? Noch ein Hint? Ja. Nun müsse die Behörde versuchen, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Was heißt wieder? Aber hey. Dazu gehöre insbesondere eine größere Transparenz gegenüber dem Parlament, was dann wiederum keine Transparenz gegenüber sonst irgendwem hinterlässt. Von daher, nein, das reicht so nicht. Wie wäre es damit, Herr Maaßen? Sie schaffen Ihren fetten Hintern in Bewegung und sorgen dafür, dass bis auf die letzte Person aufgeklärt wird, wer wann was von den Morden gewusst hat, wer wann was an wen wie weitergegeben hat, beziehungsweise wer wann was zwar gewusst, aber nicht weitergegeben hat, und dann bitte auch inklusive Begründung. Und sollte rauskommen, dass da auch nur eine einzige Begründung ein bisschen unzureichend ist, erwarte ich, dass die Person sofort aus dem Amt entfernt wird oder zu so großartigen Aufgaben wie da hinten liegt noch ein Staubkorn, putzen Sie, degradiert wird. Natürlich mit entsprechender Reduzierung der Vergütungen. Alles andere geht ja wohl mal gar nicht. Solange hier nicht irgendwelche Konsequenzen passieren aus, da ziehen jahrelang mordend Nazis durch die Lande, habe ich überhaupt keine Chance, auch nur einen Ansatz von Vertrauen in einen Geheimdienst zu entwickeln. Es fällt mir dann einfach unmöglich. So. Genau, das war das. Dann gab es eine zensierte Nichtfolgermeldung, die mich ein bisschen überrascht hat, weil das Bundesinnenministerium nach den Querelen um den Wechsel an der Spitze der Bundespolizei laut einem Zeitungsbericht neue Personalsorgen hätte. Die seit 2 Monaten laufende Suche nach einem Nachfolger für BKA-Chef Jörg Zensierke blieb laut Süddeutsche Zeitung bislang erfolgreich, da der 65-Jährige aus Altersgründen früher oder später abgelöst werden muss, eigentlich zum 1. August. Uneigentlich darf er ja jetzt bleiben, weil wenn man ihn ablösen würde, dann könnte man ja die NSU-Geschichte nicht mehr aufklären, weil er ja persönlich involviert wäre. Na, die Begründung, warum man den nicht einfach zum Termin aus dem Amt fegt, ist sehr dünn. Weil persönlich involviert gewesen sein soll er ja eigentlich nicht. Warum sollte der dann irgendwas zur Aufklärung beitragen können? Ganz davon abgesehen, auch als Rentner kann man ihn ja immer noch vor irgendwelche Gremien zitieren. Aber suchen Spitzenbeamte des Ministeriums nach geeigneten, praxiserprobten Kandidaten, bislang aber ohne Erfolg. Ich vermute mal, sie haben keine CSU-Pfeife mehr gefunden, die man dann auch irgendwie hinschieben kann. Nur, und eigentlich gab es doch schon einen Namen. Was mich da eben wundert, es gab doch eigentlich genau schon eine Person, die da ausgeguckt worden wäre, aus dem Innenministerium, bisher zuständig für irgendwelche Terrorscheiße. Na, was ist denn mit dem? Warum taucht der jetzt auf der Liste angeblich nicht mehr auf? Ist mir völlig schleierhaft. So, auch am Samstag gab es dann die Bupo-Trugizisten. Bäh. Ich und meine blöden Titel. Personenschützer der Bundespolizei an den Botschaften in Kabul und Bagdad sollen nämlich nach einem Fokusbericht jahrelang dienstliche Abrechnungen manipuliert und dadurch Überstunden und zusätzliche Geldleistungen erschlichen haben. Der Schaden betrage mehrere hunderttausend Euro, schreibt das Nachrichtenmagazin. Der von Bundesinnenterror Bröhrig abgelöste Bundespolizeipräsident Seeger und seine beiden Stellvertreter sollen von den offensichtlichen Betrügereien gewusst haben. Die Liste an... Toll, und anbrüllen hilft tatsächlich. Die Liste an Dingen, die der Seeger und seine 2 Subordinaten alle gewusst haben sollen, jawohl, wird auch immer länger. Na, vielleicht könnten sie sich erstmal darauf einigen, welchen Vorwurf sie ihm denn jetzt nun eigentlich machen wollen, weil die Liste wird dann doch ein bisschen unübersichtlich. Ja, der hätte sich mit Geheimdienstlern aus irgendwie Land in weit weg getroffen. Ja, der hätte mit hier da Abrechnungsbetrug zu tun gehabt. Ja, der hätte sonst was gewusst. Also 2 Dinge fallen mir dabei auf. Erstens, all diese Vorwürfe tauchen erst auf, nachdem er abgesiegt wurde. Ja, ich meine, man hätte ja die Vorwürfe auch vorher auf den Tisch packen können. Es gab ja nun eigentlich keinen wirklich triftigen, von außen erkennbaren Grund, warum man den pünktlich zum 1.8. absiegt und das am 1.8. erst beschließt. Na, von daher hätte ihn vor allen Dingen auch am 1.8. beschließen können, am 1.9. aus dem Amt zu fegen. Also, fällt mir zumindest kein Grund ein, warum man das nicht hätte tun können. Na, aber ja, also die Liste an Vorwürfen, die den Leuten da gemacht wird, die wird auch irgendwie immer länger. Und macht so langsam den Anschein, dass da irgendwie jemand einen großen Kompromatkoffer rumliegen hätte. So, wie viel davon jetzt nun eigentlich der Wahrheit entspricht, ist da immer noch völlig offen. Okay. So, dann gibt's den Wandzank, weil der bayerische Datenschutzbeauftragte Thomas Petri Trojanergesetze für Bund und Länder fordert. Diese seien notwendig, um den Einsatz der Spionagesoftware zur sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung durch die Polizei zu regeln, sagte er nach einer Überprüfung von Maßnahmen zum Abhören der Internettelefonie. Der sprach nämlich von einem tief dunklen Graubereich, in dem die bayerischen Strafverfolger agiert hätten. Der Wanzeneinsatz laut BFFG Spezialgesetze benötigt, dass aber diverse Innenvollidioten der Meinung sind, ja, hier der Telefonabhörparagraf 100a reicht aus, Strafprozessordnung, glaube ich, reicht aus, um eine Wanze auf einen Rechner zu schleusen, unter dem Vorwand nur Telekommunikation abzuschnorcheln. Wenn die dann dabei auch noch Screenshots macht, ist das ja in Ordnung. Wenn dann ein Gericht die Screenshots sieht und sagt, das stand weder in der Anordnung drinne, noch ist es irgendwie von einem Telekommunikationsabschnorchelparagrafen gedeckt. Das ist illegal, diese Beweismittel werden nicht im Prozess verwendet. Punkt. Gibt's ein rechtsgültiges Urteil, was ja irgendwie diverse Innenvollidioten immer noch nicht zur Kenntnis genommen haben? Dann darf man sich durchaus die Frage stellen, ob man da nicht Gesetze für bräuchte. Also genau genommen gibt es juristisch zwei Meinungen. Es gibt einmal die Meinung, nur drei Juristen, fünf Meinungen, es gibt einmal die Meinung, Telefonabschnorcheln reicht als gesetzliche Grundlage, um auf einen Rechner eine Infiltration draufzuschieben, die dann sonst was tun kann. Und die hatten wir ja nun letztes Jahr gerade mitbekommen, nicht nur sonst was tun kann, sondern auch sonst was tut. Und auf der anderen Seite gibt es halt Juristen, die der Meinung sind, nee, das reicht nicht, was da an gesetzlicher Grundlage vorhanden ist. Da muss auf jeden Fall einen Wanzenparagrafen für die Polizei geben. Na, ich meine, mein Lieblingsargument, wenn da erstmal eine Wanze auf dem Rechner drauf ist, kann man nichts von dem Rechner mehr als Beweismittel verwenden, ist dummerweise auch noch nicht vor einem Gericht öffentlich aufgetaucht. Oder zumindest habe ich da nichts von mitgekriegt. Weil man ja eigentlich sagen kann, hey, der Rechner ist infiltrierbar, siehe, da ist eine Wanze drauf. Wenn der Rechner infiltrierbar ist, wer kann denn nachweisen, dass der nicht von jemand anderem infiltriert wurde und dass irgendetwas, was diese Wanze da gesehen hat, auch von dem Menschen, dem vorgeworfen wird, ist da auf dem Rechner versteckt zu haben, versteckt wurde und nicht von einer anderen Wanze? Ja, aber. Ja, und dann gab es ja auch irgendwie jetzt eine Aussage von dem bayerischen Herrmann, der da meint, ja, also der Datenschutzbeauftragte hat jetzt bestätigt, wir dürfen die Wanze einsetzen, weil der hat ja gesagt, da ist nichts evident Illegales drin. Herrmann, Sie haben das Urteil des Landgerichts Landshut zur Kenntnis genommen. Evident illegal waren die Screenshots, aber sowas von. Na, die waren nicht nur nicht angeordnet, sondern die gehören in das Verfahren da auch nicht rein. Was ist eigentlich aus dem Verfahren geworden? Hört man auch nicht mehr viel von. Wahrscheinlich ist es abgeschlossen mit Freispruch. Oder irgendwie geringe Geldstrafe oder was weiß ich. Weil man darf ja keine Pharma-Software schreiben, die dann von Leuten verwendet wird, die Psychopharmaka ins Ausland verkaufen, wo sie dann plötzlich zu Betäubungsmitteln werden mit Grenzübertritt. Vorher sind sie keine. Ja, also auch ohnehin schon so ein Graubereich, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, ach, und das ist jetzt der schlimme Terrorismus, für den ihr die Wanzen braucht? Na, also der Herrmann, der meint, man könne das Ding jetzt wieder einsetzen. Ich meine, nein, kann man nicht. So, dann gab es Wisconsin, nämlich am Sonntagabend ein Blutbad in den USA. Bei einer Schießerei in einem Sikh-Tempel im Bundesstaat Wisconsin sind mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen. Darunter sei vermutlich der Schütze, teilte die Polizei mit. Mindestens 2 Menschen seien verletzt worden. Wie es weiter hieß, handelt es sich wahrscheinlich um einen einzelnen Täter. Er hatte das Feuer nach Angabe der Polizei am Vormittag in dem Tempel in Oak Creek eröffnet. Während möglicherweise bis zu 100 Menschen in dem Gebäude waren. Wir haben jetzt 8 Uhr. So, dann ein Stückchen später, nämlich am... Was ist denn der 6. nur für ein Datum gewesen? Montag? Ja doch, am Montag stellte sich dann raus, ja, der war ein ehemaliger, ein Armee-Veteran. Die Identität des Täters, der möglicherweise rassistische Motive hatte, werde möglicherweise im Laufe des Tages bekannt gegeben, hat CNN berichtet. Und ja, also es wäre wohl auf dem Arm des Täters ein 9-11-Tattoo zu sehen gewesen. So, was dann die Mutmaßung nahelegt, der Mann möchte die amerikanische Notfallrufnummer bekannt geben oder er verweist auf das Datum 11. September. Letzteres wäre wahrscheinlicher. So, noch ein Stückchen später ist dann rausgekommen, ja, der hätte wohl rassistische Motive gehabt, weil er nämlich der Meinung ist, Sikhs, die ja aus Indien kommen, mit Turban und langen Bärten bekleidet, unterwegs sind, aber mit Muslimen ungefähr gar nichts zu tun haben, außer dass sie so ähnlich aussehen wie einige, der hat die einfach verwechselt. Der war zu blöd zu begreifen, dass es sich dabei nicht um Islamistinnen handelt. Also, ja, Nazis sind alle ein bisschen blöd. Ja, das wiederum überrascht jetzt ungefähr niemanden, der sich ein bisschen mit der Sache auskennt. Aber, ja. Na, also mal ganz davon abgesehen, selbst wenn es Muslime gewesen wären, warum soll man die umbringen? Warum soll man irgendwie an einen Ort gehen, wo da mehrere von versammelt sind und auf die einschießen? Ich meine, gut, bei dem hätte mal jemand eine Waffe gehabt, hätte zurückschießen können, vielleicht noch funktioniert, weil der war nicht gepanzert. Aber, ja. Na, an die Waffengesetze traut sich auch Herr Obama übrigens nicht. Also zumindest nicht im Wahlkampf. Was ja auch so ganz eigenartig ist. Aber hey. So, da gab es ein EU-Überweisungsverfahren, weil nämlich vor dem Oberlandesgericht Stuttgart der Prozess gegen einen mutmaßlichen Helfer einer islamistischen Terrororganisation begonnen hätte. Die Bundesanwaltschaft wirft den 25-Jährigen vor, die in Afghanistan agierende islamische Dschihad-Union im Jahr 2008 mit mehreren hundert Euro per Barüberweisung unterstützt zu haben. Und das sei schlimmer Terrorismus. Okay, also nur nochmal zum Mitmeißeln. Es ist völlig in Ordnung, wenn Polizisten im Nazi-Verein Ku Klux Klan sind, die dürfen weiterhin im Amt bleiben. Es ist aber ganz doll böse, wenn jemand eine Überweisung an eine angebliche terroristische Vereinigung macht, ja? Ja, und in einem anderen Bundesland ist es in Ordnung, dass eine Frau mit einem Nazi zusammen ist, hört aber auf, in Ordnung zu sein, wenn die Presse mitkriegt, dass die im Olympiateam dabei ist und dass ihr Freund vermutlich Nazi war. Dann rudert sie zurück und sagt, nein, der ist aber gar kein Nazi. Rudern passt übrigens wirklich sehr passend. Nein, der ist ja gar kein Nazi mehr. Stellt sich raus, doch ist er zumindest noch im Juni gewesen. Und dann darf sie wieder abreisen und ihren Polizeidienst durfte sie vorher auch schon niederlegen. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Also in Baden-Württemberg ist es völlig in Ordnung, wenn Vollnazis in der Polizei sind. In Mecklenburg-Vorpommern reicht es für einen Rauswurf aus dem Polizeidienst, einen freiwilligen Rauswurf aus dem Polizeidienst, schon wenn der Freund Nazi ist. Wo sie ja nichts von mitbekommen haben will. Ja. Na, dann. So, da gab es übrigens eine Zockerbank, weil nämlich Night Capital am Mittwochvormittag Ortszeit eine neue Computersoftware mit Aktien zocken lassen hat, die in einem Testmodus war und dabei dann immer teuer gekauft und billig verkauft hat. Dummerweise war die in dem Testmodus allerdings gegen die produktiven Restsysteme und hat damit tatsächlich Geld aus dem Fenster geschleudert. Und zwar die bummelige Summe von 440 Millionen US-Dollar. Huch! Na, ja, und warum sollte man so Banken trauen, dass die nicht Scheiße bauen? Hier in dem Fall haben sie Scheiße per Software gebaut. Ja, schön. Ist allerdings alles auch schon letzte Woche gewesen, wenn ich das hier richtig kriege, weil ich habe es mir hier am Samstag reingeklebt. So, dann hat sich der syrische Ministerpräsident Hijab nach Jordanien abgesetzt. In einer Erklärung Hijabs hieß es, er schließe sich dem Aufstand gegen das Regime von Präsident Assad an. Er begründete seinen Schritt mit den Kriegsverbrechen und dem Völkermord in seiner Heimat. Ja, wo es jetzt ja auch irgendwie Kampf um Aleppo, neue Meldungen gibt. Also erst hieß es irgendwie, ja, die syrische Armee hätte den Stadtteil Fracht mich nicht eingenommen. Da haben dann die Rebellen gesagt, nein, haben sie nicht. Ein Stückchen später haben sie zugegeben, ja doch, haben sie. Aber das war nur ein strategischer Rückzug. Ja, ja, nee, das kennen wir. Strategische Rückzüge enden gerne damit, dass die sich zurückziehen, am Ende sich nach nirgendwohin zurückziehen. It's but a flesh wound. Ja, ja. Aber hey, also ja, jetzt ist also der syrische Ministerpräsident abhandengekommen. So richtig klar ist mir auch immer noch nicht, was da eigentlich abgeht, aber das ist auch von der Nachrichtenlage her sehr dünn, weil, naja, es gibt keine unabhängigen Quellen. Ja, es gibt einmal die Regierungsseite, die halt logischerweise die Informationen verbreitet, die für sie passend sind. Und es gibt die Gegenseite, die logischerweise auch nur die Informationen verbreitet, die für sie passend sind. Was da wirklich real in welchen Städten los ist, wird man so nicht rauskriegen können. Und wer sich nur auf eine Seite verlässt bei seinen Informationen, ist im Zweifelsfall aufgeschmissen. Ja, also ich kann mir locker vorstellen, dass beide Seiten da Scheiße machen. Dass die eine Seite halt irgendwie die Leute umbringt und die andere Seite die anderen Leute umbringt. Und am Ende sind sie dann alle tot und niemand ist glücklich. Wobei, ist man unglücklich, wenn man tot ist? Keine Ahnung, ich war noch nicht tot. Ich habe das jetzt auch nicht vor, nachzuprüfen. Ja, aber hey. Nach anfänglichen Dementis bestätigte die syrische Regierung Hijabs Flucht indirekt. Ein Regierungssprecher sagte, die Übertritte von Personen zur Opposition änderten nichts an der Politik des Staats. Der war auch erst im Juni zum Premier ernannt worden. Zu seinem Nachfolger wurde der bisherige Stellvertreter Galavanchi bestimmt. Können die Leute nicht Namen haben, die ich leichter aussprechen kann? Die USA werteten die Flucht Hijabs als Beleg für zunehmende Auflösungserscheinungen innerhalb des Regimes in Damaskus. Auch Bundesaußenminister sprach von einem Verfall des Assad-Regimes. Kann es sein, dass der Name da fehlt? Das Bundesaußenministeriumswesen. Da ist so irgendwie völlig unklar, was da eigentlich abgeht. Ja, da hat sich jetzt irgendwie eine Ministerpräsidentenpuppe abgesetzt. Der war allerdings vorher schätzonometrisch nicht so unheimlich wichtig, weil sonst hätte man den nicht erst relativ kürzlich zur Ministerpräsidentenpuppe gemacht. Von daher, ja. So, dann gab es in Sinai, Kairo, einen weiteren blutigen Anschlag. Also derer gab es da irgendwie insgesamt zwei. Wobei irgendwie völlig unklar ist, wer da eigentlich wen, wie, warum angeschlagen hat. Die Ägypter haben da nur das Problem, das ägyptische Militär darf laut irgendeinem Friedensvertrag mit, ist es Israel? Also mit irgendwem da jedenfalls kein Militär dahin schicken. Und von daher sind da relativ unmilitarisierte Leute gewesen, die dann eben beanschlagt worden. Umgebracht geradezu. Da gab es also am Mittwoch, habe ich es mir hier reingeklebt, wenige Tage nach dem blutigen Anschlag auf ägyptische Grenzsoldaten erneut Soldaten auf der Halbinsel Sinai, die unter Beschuss geraten sind. Beinahe zeitgleich wurden 3 Kontrollpunkte der ägyptischen Armee und Polizei in Al-Arish aus vorbeifahrenden Autos beschossen. Bei Polizei und Armee gab es keine Verluste. Nach Berichten von Augenzeugen hatten Bewaffnete in den Geländewagen das Feuer aus automatischen Waffen eröffnet. Die Sicherheitskräfte erwiderten das Feuer, woraufhin die Angreifer mit hoher Geschwindigkeit davon fuhren. Wer da jetzt nun eigentlich ein Interesse daran hat, irgendwelche Grenzsoldaten anzugreifen, ist mir nicht klar. Also da ist auch noch irgendwas im Gange, von dem ich nicht weiß, was. Aber, ja. So, 20 Ägypten gab es noch. Bei ägyptischen Luftangriffen im Norden des Sinai sind dann Medienberichten zufolge mindestens 20 Bewaffnete getötet worden. Ob die allerdings auch schon zum Zeitpunkt, als sie getötet wurden, bewaffnet sind, ist unklar, weil so Waffen kann man ja auch unauffällig bei Leichen verteilen. Die können sich da so schlecht gegen wehren. Üblicherweise. Und wenn sie sich anfangen zu wehren, dann wird's Zombie. Aber ja. Offizielle Angaben liegen noch nicht vor. Unbekannte hatten zuvor in der Nacht erneut ägyptische Soldaten und Polizisten in der Region unter Feuer genommen. Dabei sollen 3 Uniformierte verletzt worden sein. Erst am vergangenen Sonntag hatten Unbekannte bei einem Überfall auf einen ägyptischen Grenzposten 16 Soldaten getötet. Also wie gesagt, die haben da irgendwie das Problem, dass sie nicht mit voller Militärausrüstung da rumwuseln können, wie sie es dann vielleicht gerne würden. Und ist mir arg unklar, was da eigentlich abgeht. So, dann gibt's Neues vom Atom, nämlich erstmal den Röslocker. Weil die Energiewende erneut zum Zankapfel in der Bundesregierung werden könnte. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rücktritt L. Rösler will eine Lockerung der europäischen Umweltstandards durchsetzen, um den Bau von Stromautobahnen zu beschleunigen. Autobahnen hat doch damals zum Information Superhighway schon der Herr Kohl festgestellt, ist Länderaufgabe. Herr Rösler, wenn das Autobahnen sind, ist das nicht Ihre Aufgabe. Er wandte sich deshalb bereits an die EU-Kommission. Ziel sei es, die Planungszeiten von 10 auf 4 Jahre zu reduzieren, sagte der FDP-Chef. Bundesumweltmeier hält solche Eingriffe für unnötig. Der Ausbau könne im Konsens erreicht werden, sagte der CDU-Politiker. Also Rösler sagt, ja, wir brauchen dringend mehr Stromtrassen. Deswegen dürfen wir auf die Umwelt keine Rücksicht mehr nehmen oder weniger Rücksicht nehmen, weil dann wird ja alles großartig. Ja, also wir machen den umweltfreundlichen Ausbau der Stromversorgung, indem wir die Umwelt kaputt machen, während wir ausbauen. Das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt die genialste aller Möglichkeiten. Aber dass der Herr Rösler ein Interesse daran hat, den Energiekonzernen, die ja die Stromtrassen betreiben, da nochmal Geld zuzuschustern, das überrascht mich nicht. Genau genommen hätte es mich überrascht, wenn der Herr Rösler mal etwas tun würde, was nicht als lobbygetriebene Aktion interpretiert werden könnte. Das ist übrigens ein Bagger. Der nur 20 km/h schnell sein kann, sagt zumindest das Schildchen hinten. So, und gestern gab es dann noch eine Risswerpen-Meldung, weil im belgischen Kernkraftwerk Doel, wie auch immer man das ausspricht, bei Antwerpen, einer von 4 Reaktorblöcken vorläufig stillgelegt worden ist. Nach Angaben der Atomaufsicht besteht der Verdacht auf feine Risse im Behälter des Reaktors. Bis zur Klärung des Verdachts werde das Atomkraftwerk nicht wieder anlaufen. Belgiens Innenminister Joël Milke versicherte, es bestehe hier keine Gefahr, weil der Reaktor stillgelegt sei. Und wie wir ja alle aus Fukushima gelernt haben, sobald ein Reaktor stillgelegt ist, kann ja nichts mehr passieren. Bis auf, dass das Material, was da drin ist, halt raussäubchen kann und dann dauerhaft ein Problem verursachen kann. Aber das ist ja nicht wichtig. Da besteht ja keine Gefahr für die Bevölkerung. Doch? Ja, los, komm. Wenn schon, nun bleibe, dann fahr doch wenigstens. Ja. Na, und wenn ich Trollfer da richtig interpretiere, dann ist übrigens die Firma, die da verantwortlich sein könnte, schon längst nicht mehr in Betrieb. Hat sich schon ein Wohlgefallen aufgelöst. Und ja, also Risse in Reaktordruckbehältern oder irgendwelchen Reaktorkomponenten möchte man üblicherweise eher nicht haben, weil die dann im Wesentlichen bedeuten, dass da die strukturelle Integrität eben nicht mehr sicher ist. Ups. Aber alleine die Behauptung, das ist sicher, haben wir abgeschaltet, ist sehr dünn, weil Strahlen tut es noch eine ganze Weile. Und die Kühlung sollte man auch noch eine sehr lange Weile aufrechterhalten, weil sonst passiert, siehe Fukushima, unangenehme Dinge. Das möchte man nicht haben. Aber ja. So, was man aber haben möchte, ist die Musikecke. Weil ich da nämlich jetzt ankomme. In der Musikecke, da wohnt Alison Crow mit dem 8. Titel aus dem Album Secrets Originals. Der heißt What About You, ist 4 Minuten 53 lang. Gefunden habe ich den bei Jamendo. Vor vielen, 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 vielen Monden. Und den kriegt ihr dann auf und in die Ohren gefolgt von WDR 5, Spaß 5 vom 2.8. Geheimdienstchef, 2 Minuten 27 ist das dann lang. Dann kann ich ja mal gucken, ist hier alles grün. Teil 1 ist hier grün, sagt er, das ist schön. Dann wünsche ich mir Feedback. Und zwar könnt ihr mir Feedback zukommen lassen, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag von Kompott 332 Teil 1 schreibt, den ich dann aber erst freigeben muss, damit er auch von außen sichtbar ist. Ihr könntet auch eine E-Mail schreiben, die ihr dann an compiblog@gmail.com adressieren könntet. Briefmarke nicht vergessen. Oder einen Tweet @kompott adressieren, sollte ich alles mitkriegen. Oder, was ihr natürlich auch tun könnt, eine Rezension im iTunes Store hinterlassen. Was jetzt immerhin schon die gigantische Anzahl von 10 Personen getan hat. Beziehungsweise 10 Bewertungen habe ich zumindest da. Jaha. Mindestens bei der neuesten Bewertung habe ich auch eine ungefähre Idee, wer Hoax Marsch da sein könnte. Aber ja. So, genau. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit What About You von Alison Crow und dem Geheimdienstchef. Nein, der ist natürlich nicht ernst gemeint. Und bis zum nächsten Mal, was schätzonometrisch in ungefähr einer Woche sein könnte, wenn da nichts dazwischen kommt. Und viel Spaß mit der Musik.
company that you keep. So lay down your head and go back to sleep, back to sleep. Just wait to the end. It will be worth it, I swear. So hold on, my friend. We are almost there, and I don't know anything, but I will help you step back for a moment and watch what's going on around you. So concerned with pleasing everyone.
Ein Innenminister räumt auf. Hans-Peter Friedrich hat die Spitze der Bundespolizei einfach so mal entlassen. Und besonders pikant, die Betroffenen haben es aus den Medien erfahren. Dafür haben sie sich dann revanchiert mit vielen Interviews in der Bild-Zeitung. Riesenaufregung also, aber für den Innenminister alles kein Problem, keine Gefahr. Denn er hat die volle Rückendeckung der Kanzlerin. Kein Wunder, Merkel hat ja vorgemacht, wie sowas geht. Siehe auch unter R wie Röttgen. Der Mann hat sich einfach ein Beispiel an seiner Chefin genommen. Und die hat schließlich geradezu olympische Umfragewerte im Moment. Personalwechsel heißt es derzeit nicht nur bei der Bundespolizei, sondern auch beim Verfassungsschutz. Da gab es jetzt eine gut dotierte Chefstelle zu besetzen. Etwas Schmerzensgeld ist allerdings auch angebracht, wie der neue Hans-Georg Maaßen an seinem ersten Arbeitstag feststellen musste.
Guten Tag.
Ja, guten Tag, mein Name ist Hans-Georg Maaßen.
Oh, keine Namen. Wir sind ja ein Geheimdienst. Sie sind Rohrdommel und ich bin Buntspecht.
Ja, Herr Buntspecht, was ist Ihre Aufgabe hier?
Ich bin der Büroleiter des Präsidenten.
Also meine.
Das kann ich weder dementieren noch bestätigen.
Bitte?
Das ist unser Code für Ja.
Ah ja. Und was ist unser Code für Nein?
Kein Kommentar.
Also wenn ich Sie was frage, müssen Sie schon antworten.
Das macht ja. Habe ich ja. Kein Kommentar ist unser Code für Nein.
Ja, aber sagen Sie mal, Herr Grünspecht.
Buntspecht.
Wie auch immer, ist dieses ganze Geheimdienstgetue jetzt hier wirklich nötig? Ich meine, können Sie da überhaupt noch effektiv arbeiten?
Kein Kommentar.
Das habe ich befürchtet. Ich glaube, da wird es jetzt wirklich Zeit, dass ich hier mal einen neuen Zug reinbringe. Setzen Sie bitte für heute Nachmittag 15.30 Uhr eine allgemeine Mitarbeiterbesprechung an.
Mitarbeiterbesprechung? Sie meinen mit allen Mitarbeitern?
Ja, natürlich mit allen.
Ja, das wird gar nicht so einfach.
Sie müssen doch hier eine Personalliste haben.
Ja, natürlich haben wir die. Aber darauf ist ein Großteil der Namen geschwärzt. Sie wissen schon, Geheimhaltung, Datenschutz.
Dann hole ich mir die Daten eben vom Finanzamt. Die werden schon wissen, wer hier arbeitet. So,
ja, das kann ich weder bestätigen noch dementieren.
Schon klar. Und jetzt zeigen Sie mir bitte mein Büro und dann möchte ich bitte sämtliche Akten meines Vorgängers einsehen.
Ja, das geht nicht. Ne? Die sind beim Reißwolf.
Ah ja. Wofür ist Reißwolf jetzt wieder gleich das Codewort?
Das ist kein Codewort, das ist der Reißwolf.
Ah. Wissen Sie was, dann packen Sie doch dieses Schriftstück hier auch gleich mit dazu.
Und was ist das?
Meine Ernennungsurkunde.